Deutschlandfunk. Andruck.
Eine junge Frau wird nachts auf dem Gelände der Stanford-Universität vergewaltigt. Das war im Jahr 2015 und die junge Frau hieß Chanel Miller. Unter einem Pseudonym machte sie damals ihre Geschichte öffentlich und hatte damit zu kämpfen, dass die nicht mehr viel mit ihr selbst zu tun hatte. Nun hat die mittlerweile 27-Jährige unter ihrem eigenen Namen ein Buch über diese Zeit und den folgenden nervenzehrenden Prozess geschrieben und verteilt viel Kritik. Vor kurzem ist das Buch auf Deutsch erschienen. Ich habe einen Namen, heißt es, und Marie Koppel hat es gelesen.
Als 2016 die Opferstellungnahme von Chanel Miller, alias damals noch Emily Doe, online ging, bekam sie dafür immense Unterstützung. Es gab aber auch offene Feindseligkeit. Manche trauten dem anonymen Opfer nicht zu, derart nachdrücklich Kritik zu artikulieren und vermuteten einen Ghostwriter. Im Buch legt Chanel Miller den Finger in die Wunde.
Was sie eigentlich sagten war, Opfer können nicht schreiben. Opfer sind weder klug noch kompetent noch selbstständig. Sie sind zu emotional, um etwas Zusammenhängendes zu verfassen. Es kann nicht die gleiche betrunkene junge Frau sein, die bewusstlos aufgefunden wurde, die, von der die Medien sagten, sie habe während ihrer gesamten Aussage hemmungslos geschluchzt.
Was bedeutet Opfer sein? Eine Rolle, die mit unangenehmer Schwäche und Passivität verbunden wird. Wer zum Opfer wurde, gerät auch vor Gericht in die Objektposition. 3 Jahre und 8 Monate dauerte der Prozess zu Chanel Millers Vergewaltigungsfall. Dabei sah sie sich mit einem vorgefertigten Rollenbild für ein Vergewaltigungsopfer konfrontiert. Teil dessen war ihr Trinkverhalten nicht nur in der Tatnacht, das die Verteidigung immer wieder ins Zentrum holte.
Sie tranken die gesamte Menge in einem Zug, richtig? Sie stürzten den Wodka herunter. Und das war eine Entscheidung ihrerseits, richtig? Und sie haben auf dem College viel gefeiert. Richtig?
Anders klang es, wenn es um den Pegel des Täters Brock Turner ging.
Dieser Fall kann, verglichen mit anderen Fällen ähnlicher Art, als weniger schwerwiegend betrachtet werden, wenn man den Alkoholisierungsgrad des Angeklagten in Betracht zieht.
Der Täter konnte erklären, dass er sich jetzt in einem Programm gegen die Trinkkultur auf dem Campus und die damit einhergehende sexuelle Freizügigkeit engagiere. Die aggressive männliche Sexualität, die sich durch das Trinken eben Bahn bricht. Man könnte meinen, dieses Bild wären wir los. Aber Millers Geschichte zeigt, vor Gericht bekommt das nach wie vor Raum. Vergewaltigung ist politisch. Vor Gericht wird sexualisierte Gewalt aber politisch entschärft und in vermeintlich rationale Kategorien gegeben. Es geht nicht darum, die Unschuldsvermutung abzuschaffen. Aber es geht um die Frage, wessen Rationalität ist das? Miller schreibt davon, wie Frauen in die Kategorie Opfer geraten. Und nicht nur ihr Fall zeigt, Grund dafür ist normalisierter Sexismus. Der gibt einem 19-jährigen College-Studenten die Selbstgerechtigkeit, mit der er Frauen unerlaubt begrapscht. Der Sexismus schützt ihn, wenn er mit einer bewusstlosen Frau Sex hat, denn er kann davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit dem Opfer Fehlverhalten vorwirft. Millers Geschichte ist keinesfalls eine Ausnahme. Ein Bild aus dem Buch, das hängen bleibt, ist, wie Chanel Miller im Krankenhaus vor einem Regal voller Jogginghosen steht. Die sind für die Vergewaltigungsopfer, die noch kommen werden. Man sieht durch die Augen der Autorin ein System, das darauf eingestellt ist, dass täglich vergewaltigt wird.
Das war doch nicht normal. Es war eine Epidemie, eine Krise. Wir waren abgestumpft. Wir hatten uns an diese todernste Geschichte gewöhnt.
Manche nennen es Gewöhnung, andere Rape Culture. Das heißt eine strukturelle Kultur der Abwertung. Miller offenbart auch die Dimensionen des Alltagssexismus. Jeden Tag Belästigungen auf der Straße. Sie macht sich auf Vergewaltigungswitze gefasst, nimmt sich vor, darauf nicht zu heftig zu reagieren, um nicht als zart beseitet abgestempelt zu werden. Auch die Normalität von Vergewaltigungswitzen ist Rape Culture. Das prominenteste Beispiel ist der Präsident der USA.
Wir leben in einer Zeit, in der es schwierig geworden ist, zwischen den Worten des Präsidenten und denen eines 19-jährigen Sexualstraftäters zu unterscheiden. Ich küsse sie einfach. Einfach küssen. Ich warte gar nicht erst ab. Ich habe ihre Brüste berührt. Ich habe ihr das Kleid heruntergezogen. Einfach an der Pussy packen. Ich habe ihr die Unterwäsche ausgezogen und sie dann gefingert. Ich habe schon versucht, sie zu vögeln.
Demütigung dieser Art konnte Chanel Miller erst etwas entgegensetzen mit dem Wissen, nicht allein zu sein. Außerhalb des Gerichts erfuhr sie enorme Solidarität, Online-Kommentare und persönliche Briefe. Dadurch bestärkt, kritisierte sie öffentlich, wie vor Gericht mit ihr umgegangen wurde. Damit hat sie letztlich sogar Druck auf die Gesetzgebung ausgeübt. Im kalifornischen Sexualstrafrecht wurde die Definition von Vergewaltigung erweitert, das Mindeststrafmaß für Vergewaltigung einer bewusstlosen oder betrunkenen Person erhöht. Und durch eine Unterschriftenaktion wurde der Richter in ihrem Prozess am Ende abgesetzt. Einzelne Figuren auszuwechseln kann ein Weg sein, problematische Machtverhältnisse in einem Prozess zu ändern. Aber auch umfassende Alternativen zu dem geltenden Strafsystem sind denkbar. Rollenbilder und Institutionen können sich ändern. Das ruft dieses Buch in Erinnerung.
Marie Koppel las für uns das Buch von Chanel Miller. Ich habe einen Namen. Eine Geschichte über Macht, Sexualität und Selbstbestimmung. Es wurde unter anderem von Corinna Rodewald aus dem Englischen übersetzt und ist bei Ullstein verlegt. 480 Seiten kosten 20 €.